SRF 1. SRF 1 Forum.
Wir leben in einer offenen, schnelllebigen Gesellschaft. Wir wissen viel wegen den Medien, wegen dem Internet. Und alles scheint jederzeit möglich. Ein Lebensstil, der sich auf unser Privatleben auswirkt. Wir wechseln Partner viel schneller wieder früher oder steigen aus einer schwierigen Ehe wieder aus und gründen eine neue Familie. Man plant, wenn und wie viel Kind das man will, ob jetzt verheiratet oder nicht. Verglichen mit noch vor 50 Jahren ein Leben wie auf einem Karussell. Was für eine Rolle spielt in diesem Leben Karussell eigentlich Kirche, die Religion, im Leben von unseren Menschen? Braucht es genau in so einer Zeit eine strenge Kirche mit klaren Regeln, weil das Halt und Orientierung gibt? Oder sollte sich die Kirche mitdrehen mit dem Karussell? Die strenge Hand Gottes oder die weltoffene Kirche, das ist das Thema im Forum mit dem Tommy Scherer und seinen Gästen.
Und wir diskutieren das, weil im Moment in Rom an der Sondersynode gut 200 Würdenträger von der römisch-katholischen Kirche über Familie und Partnerschaft im Zusammenhang mit der katholischen Lehre nachdenken. Der Papst Franziskus hat dazu gesagt, er will eine offene Diskussion nahe an der Lebensrealität der Menschen. Ich darf Ihnen als erstes den Weih- und Jugendbischof vom Bistum Chur vorstellen. Guten Abend, Marianne Eleganti.
Guten Abend, Herr Scherer.
Das Bistum Chur mit dem Bischof Vitus Hohn, der hat da eine strenge Haltung. Das Evangelium gibt nämlich genau vor, was im Thema Familie, Scheidung, Verhütung oder auch Homo-Ehe Sache ist. Und darum sollen die Menschen in einer irregulären Situation im Gottesdienst die Kommunion nicht empfangen, sondern sollen gesegnet werden. Und die Haltung, die hat zu Diskussionen geführt. Warum sollen solche Menschen in einer irregulären Situation die Kommunion nicht bekommen, Herr Eleganti?
Ich glaube, die Kirche muss sich in allem vom Evangelium leiten lassen, von der Stellungnahme Jesu in diesen Fragen. Und interessanterweise hat man Jesus die Frage direkt gestellt, vom Hintergrund von der Scheidungspraxis, die der Moses erlaubt hat. Also, dass man einen Scheidungsbrief ausstellen kann, eine Frau verstoßen oder der Frau ihrem Mann und eine neue Beziehung eingehen. Und das scheint ja jetzt sozusagen auch der Jünger Jesu als eigentlich, ja, die lebensnahe Position, die realistische, die mit der Schwäche von den Leuten rechnet. Und interessanterweise sagt Jesus, nur weil ihr hartherzig sind, hat euch Moses die Erlaubnis gegeben zur Scheidung. Ist ja interessant, dass er die Hartherzigkeit ganz woanders verortet. Und ich aber sage euch, wer seine Frau entlohnt und einen anderen Partner nimmt, bricht den, weil im Anfang ist das nicht so gewesen und hat das Gott nicht so wählen. Und was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Das ist eigentlich jetzt das Problem. Was machen wir mit dem Wort Jesu, mit dieser ganz klaren Stellungnahme?
Darf ich schnell da dazwischen fragen? Das ist ja gut 2000 Jahre her und die Welt hat sich total verändert seitdem. Wir leben in einer ganz anderen Gesellschaft. Kann man denn da noch das gleiche Gesetz oder das gleiche Wort, das im Evangelium steht, wie Sie es jetzt gesagt haben, anwenden?
Wir glauben natürlich als Christen, dass sich Gott offenbart hat in seinem Sohn und dass Jesus nicht einfach ein kontingenter Mensch ist, der zeitgebunden denkt in so wesentlichen Glaubenswahrheiten, sondern dass er da wirklich uns den Willen Gottes authentisch ausleiht und nicht irgendwie ein Opfer von seinem eigenen zeitgebundenen Denken ist oder von Zeitverhältnis, sondern dass er wirklich normativ kann den Willen Gottes auslegen und die Liebe Gottes. Und das hat er ja auch gemacht. Und er hat in vielen Sachen, ist er total gegen den Strom von der Mentalität von seinem Umfeld gewesen. Die Findesliebe, wer ist mein Nächster? In anderen Fragen, im Umgang mit der Frau und so weiter. Also Jesus hat da Souveränität gehabt. Aber er ist sich dessen wirklich bewusst gewesen, was er sagt. Und die Jünger haben fast ironisch reagiert oder zynisch, dann haben gesagt, ja, das ist besser, wir heiraten überhaupt nicht. Wenn es so ist, das ist eine totale Überforderung. Es ist besser, wir heiraten nicht. Und haben ihn daheim nochmal gefragt, ja, wie ist es jetzt? Haben wir das jetzt wirklich richtig verstanden? Und dann hat der Herr das noch einmal ganz klar zum Ausdruck gebracht. In beiden Varianten bricht die. Und das ist der Knackpunkt. Dass Christus also sich da für die Unauflöslichkeit von der Ehe ausgesprochen hat. Und das hat die Kirche jetzt auch 2000 Jahre lang, hat sie sich immer an das Wort gebunden gefühlt. Sie kann sich nicht über das Wort Jesu stellen und sagen, wir sehen das heute anders und Jesus ist da für uns nicht mehr verbindlich. Das wäre komisch.
Ich möchte Ihnen daheim, die uns zuhören oder wenn Sie unterwegs sind, auch den Georg Schmucki vorstellen. Er ist pensionierter Pfarrer. Er hat zu Zwil und zu Rorschach gearbeitet und macht heute noch Aushilfsdienst. Er ist Mitglied von der Pfarrei-Initiative Schweiz. Das ist einer von 15 Verbänden und Organisationen, die sich zu der Allianz Es Reicht zusammengeschlossen haben. Ihnen, Herr Schmucki, geht die Haltung vom Bistum Chur viel zu weit. Aus Ihrer Sicht ist sie diskriminierend. Georg Schmucki, nehmt ihr einfach es nicht so genau mit der Auslegung vom Evangelium?
Ich meine, wir hören sehr genau her auf das Evangelium. Also ich kann das von mir persönlich sagen. Mir bedeutet das Evangelium sehr, sehr viel. Und das Lebensentwurf Jesu und seine Einsatz und ja, bedeutet mir sehr viel. Jetzt, wenn ich dem Herrn Weihbischof Eleganti zugelassen habe, fängt es bei mir an schütteln. Denn wenn ich in meiner Familie umschaue, wo ich konkret jetzt einzelne Ehepaare anschaue, im engsten Familienkreis, wo Scheidungen hinter sich haben und wieder verheiratet sind, dann kann ich nicht mehr so Sätze brauchen.
Was für Sätze meinen Sie?
Eben einfach, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen.
Das hat oder Jesus gesagt.
Der Satz, oder ich kann den Satz auch brauchen. Aber wer sagt, wenn ist welche Scheidung, aus welchen Gründen ist die geschehen, wo ist persönliche Schuld dran, wo sind zum Beispiel Fehlentwicklungen da schon, bevor man da eingegangen ist, wo sind Lebensentwürfe, wo man gemerkt hat, nein, das stimmt nicht. Drittens müssen wir anschauen, Ehe von 2000 Jahren oder die Zeit von Mose und eine Ehe von heute, heisst ganz etwas anderes. Nur schon, wenn ich Ehe anschaue, ich bin jetzt 72, was sie vor 70 Jahren war und was sie heute ist, das ist völlig ein anderes Gebilde, eine andere Wirklichkeit. Also, wenn wir einfach das Wort Ehe von Mose nehmen und das mit dem Satz dann verbindet, da sind wir nicht in den gleichen Realitäten drin. Ich denke mir, der Traum, und ich habe sehr viel Trauungen, der Traum der Jungen, wo heiratet ist, aufs Leben hin. Auf dahin wollen wir, wenn ich jetzt meine nächsten Kreise umschaue, gerade auch die Familie, die haben den Traum gehabt und haben für den Traum geschafft. Ich kann hier und darf keine Namen nennen und Geschichten auch nicht im Detail, aber dann kann ich nicht mehr so über die urteilen und verfügen.
Ja gut, das sind jetzt alles Unterstellungen. Wir sind ja nicht wirkliche Kontrahenten, sondern die Frage beschäftigt ja jetzt die Universalkirche. Es geht ja da nicht ums Bistum Chur. Und da
eine aber Auslegung das Bistum Chur hat den Stein ins Rollen gebracht mit dem Hirtenbrief.
Das ist egal. Die Frage ist universal. Die wird heute ganz breit angeschaut und mit der hat man sich zu jeder Zeit auseinandergesetzt. Weil die Ehe hat immer als unauflöslich gilt, die sakramentale Ehe. Und jetzt sind 200 Bischöfe in Rom, die sich genau die Frage stellen und die sich mit dem Wort Jesu auseinandersetzen. Also, das ist nicht mein Problem. Also, dass ich jetzt da auf mich fokussiere und mich dann da.
Nein, aber Sie sind ja Vertreter vom Bistum Chur.
Nein, ich bin ein Mann der Kirche, fertig. Ich bin Bischof. Und mein Herz tickt mit der ganzen Kirche. Und ich habe in meinem Freundeskreis auch gescheiterte Ehe und Geschwister. Also, wenn Sie gar nicht meinen, ich hätte kein Herz und so.
Das sagt alles auch niemand.
Ja, das tut man eben gerne ein bisschen stilisieren. Da ist es so ein bisschen die barmherzige, die lebensnahe Position, die hat Verständnis für die Geschichte und den Fortgang von der Geschichte und Situation heute. Und auf der anderen Seite ist da anscheinend einer, der irgendwie borniert, in einem Legalismus stecken bleibt oder der völlig abgehoben von der Lebenswirklichkeit von der Welt irgendwelche theologisches Konstrukt festhalten und so. Das ist so ein bisschen, sagen wir jetzt ein bisschen plakative, beliebte Stilisierung. Das lebt ja auch ein bisschen so, aber es ist eigentlich im Grunde genommen falsch, weil die Sache geht wirklich, es fängt im Evangelium an, die Auseinandersetzung fängt schon unmittelbar im Jüngerkreis an. Das ist für sie eine steile Vorlage gewesen. Genauso wie die Findesliebe, das kann auch warum ich soll meine Finde lieben, das kann mich auch total überfordern. Das ist gegen meine Emotion. Das kann niemand von mir verlangen, dass ich einen liebe, wo meine Frau vergewaltigt
aber
hat.
Aber die Frage oder so. Ist doch, Herr Eleganti, wie geht man mit diesen menschlichen Regungen, mit diesen menschlichen Emotionen um? Und ich wollte etwas noch im Zusammenhang mit dem Hirtenbrief zur Diskussion stellen, wo ihr beide, der Herr Schmucki und Sie, Herr Eleganti, nicht die gleiche Meinung haben. Es heisst nämlich, dass wenn man als zum zweiten Mal verheirateter Mensch zum Beispiel die Kommunion empfängt und sich nicht zu erkennen gibt mit den gekreuzten Armen und den Segen überkommt, sondern die Kommunion empfängt, sagen Sie, dass das Sakrament gar nicht wirkt. Also die Menschen beschissen sich selber. Herr Stucki,
nein,
Herr Schmucki,
das haben Sie mir nicht
richtig habe ich Sie falsch verstanden?
Ja, gut. Ja, sicher.
Wie ist es denn richtig?
Ja, bei jedem, der die Kommunion empfängt, egal, jeder muss sie mit einer inneren Disposition empfangen. Es ist ja nicht irgendwie so ein Automatismus, sondern eine lebendige Begegnung mit dem verborgenen Christus. Und wie ich in meinem Innersten offen bin für das und wie ich die lebe, das weiß Gott allein. Aber es hängt sicher von dieser inneren Haltung ab. Genauso ist die Haltung sehr unterschiedlich gewesen von den Menschen, die Jesus zugelassen haben. Oder? Die einen haben sich berühren lassen, verändern lassen, andere sind voll in die Opposition gegangen. Er beschreibt ja das mit dem Gleichnis vom Sämann, wie der Samen auf ganz unterschiedliche Dispositionen fällt. Und das gilt für jedes Sakrament. Also das gilt für uns alle. Und die Kirche tut eigentlich nicht über das innerlich urteilen, wie ein Mensch vor Gott steht. Das kann sie sich nicht erlauben, da sieht niemand drin. Sie sagt nur, eine Wiederverheiratung ist objektiv im sichtbaren Forum externum, also das, was ich sehen kann, ein Widerspruch zum Gebot Jesu, das die Scheidung abgelehnt hat.
Georg Schmucki. Für mich ist es spannend, Sie reden von der Kirche. Wer ist die Kirche? Und da könnten wir jetzt auch noch darüber diskutieren. Aber es gibt immerhin, wenn ich die Umfrage anschaue, die im Vorfeld gemacht worden ist, da hat ein wesentlicher Teil von der Kirche, nicht von der hierarchisch ausgeprägten Kirche, sondern von den getauften Gläubigen, in ganz diesen Fragen zentral andere Haltungen bekundet und ein anderes Zeugnis. Der Sensum Fideli, der Sinn der Gläubigen, ist immer auch schon Wirklichkeit gewesen.
Ja, traditionell, oder? Aber das ist und auch wieder sehr regional. Die unterschiedlichen Meinungen gibt es unter den Bischöfen, die gibt es quer durch die Bank. Und wenn man die verschiedensten Kulturen anschaut, das sind nicht die paar deutschsprachigen Länder normativ in dieser Frage. Da gibt es auch also in Südamerika oder in anderen Kulturkreisen ist der sogenannte Sensum Fideli. Und wenn man dort die Umfrageergebnisse anschaut, gibt es auch da wieder grosse Differenzen zu Europa. Die verstehen uns zum Teil gar nicht, was wir da immer für Probleme haben. Also niemand kann das so jetzt einfach für sich reklamieren, total Identifikation mit Jesus, mit Gott und sagen, ich kenne Gott, ich kenne Christus, ich bin gut, ich sehe das richtig und die anderen sind dann irgendwo, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass man probiert, in dem Augenblick von der Zeit zu erkennen, was will Gott uns sagen und wie können wir die Familie stärken, wie können wir die Ehepartnerschaft stärken. Man kann sie ja nicht nur einfach jetzt auf die Frage vom Kommunion, Empfang von der wiederverheirateten Geschiedenen. Das ist eine wichtige Frage für viele, aber sie ist nicht das eigentliche Problem, sondern das Problem ist, dass eigentlich sehr viele gar nicht mehr heiraten oder dass die Familie selber ins Rutschen gekommen ist. Und dass,
aber die Menschen,
dass Kinder kein stabiles Verhältnis mehr haben, denken wir an die Kinder, die zahlen den Preis eigentlich. Auch immer, dass jeder Erwachsene oft immer dann einfach sein Glück zuerst zuvorderst hat. Und seine Autonomie und seinen eigenen Lebensentwurf und so weiter. Aber Kinder müssen ja eigentlich immer mitziehen.
Ich möchte an dieser Stelle, Herr Eleganti, ja
eigentlich die Eltern beieinander haben. Das ist unbestritten.
Noch weiter Gelegenheit im Verlauf von dieser Stunde intensiv darüber zu diskutieren. Ich will unsere Diskussion, die wir mit unseren Hörern und Hörerinnen am Laufen haben, seit gestern am Morgen jetzt ansprechen über das Internet srf1.ch. der Titel von unserer Sendung, die strenge Hand Gottes oder eine weltoffene Kirche für alle Menschen, ob jetzt zum zweiten Mal verheiratet oder homosexuell oder in einer Partnerschaft, die man verhütet. Die Redaktorin Pascal Volke ist auch mit dabei in unserer Sendung, beobachtet die Diskussion im Internet und hat je ein Beispiel jetzt von einer konservativen oder einer liberalen Haltung.
Genau, also beispielsweise Evelyn Markis aus Löffelfingen. Sie schreibt, sie habe jetzt da mitgelost und wo sie gehört habe, dass Katholiken im Bistum Chur mit gekreuzten Armen zur Kommunion müssen gehen, wenn sie eben geschieden sind. Das hat ihr fast die Luft weggenommen. Und eben das Argument, das Sakrament nütze sowieso nichts bei diesen Menschen, die Argumentation sei eine Anmassung. Dann ganz anders sieht der Josef von Reding aus Keiste im Aargau. Er sagt, alles Elend der Welt ist eine Folge der Sünde. Also entweder nehmen wir den Christus ernst und richten uns nach seinem Gebot, oder man hat sich dann für die andere Seite entschieden, also quasi sich dem Teuflischen verschrieben.
Wir freuen uns auf weitere Kommentare. Im Verlauf dieser Stunde schreiben Sie uns srf1.ch oder rufen Sie an das Telefon 0848 440 222. Am Telefon jetzt habe ich Sarah Grütter. Sie ist 24, Primarlehrerin von Buttisholz, Kanton Luzern und römisch-katholisch. Guten Abend, Frau Grütter.
Guten Abend, Herr
Scherer. Frau Grütter, was denken Sie, wenn Sie hören, dass das Bistum Chur im Hirtenbrief eben geschrieben hat, dass Menschen in einer irregulären Situation Kommunion nicht überkommen, dafür gesegnet werden und solche Menschen sollen sich in der Messe zu erkennen geben mit gekreuzten Armen vor der Brust? Was sagen Sie da dazu?
Also für mich ist die Auslegung sicher sehr streng, wenn nicht sogar ein bisschen übertrieben. Sind das eigentlich auch sehr schade, gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, wie schon gesagt worden ist, man kann nicht vergleichen heutzutage mit was vor 50, 60 oder vor 200 Jahren war. Und darum, die Gesellschaft hat einen Wandel gemacht, sicher auch in Bezug auf Religion. Und da würde ich schön finden, wenn auch von der Kirche her eigentlich mehr Toleranz und sicher auch Akzeptanz gegenüber von diesen irregulären Lebenssituationen herum wäre. Und es grenzt für mich, wenn ich das so höre, fast ein bisschen an ein, ja, öffentliches Bloßstellen, wenn ich so sagen kann, wenn man denkt, dass man eben geschiedene Leute oder auch Homosexuelle bei der Kommunion mit den Armen verschränken und sich eigentlich so öffentlich zu bekennen geben, dass sie sozusagen gesündigt haben. Und ja, es ist sicher für die Gesellschaft auch abschreckend, denke ich, oder für mich ist es abschreckend und auch eigentlich ein Negativschlagziel für die Kirche.
Was für eine Rolle spielt der katholische Glaube, der römisch-katholische Glaube in Ihrem Leben?
Wie Sie gesagt haben, ich bin katholisch und ich glaube sicher auch an etwas wie Gott oder sicher, dass es etwas Höheres gibt. Aber ich gehe jetzt, ich gehöre nicht zu den regelmässigen Kirchengängern. Ich gehe sicher an den Festtagen an die Kirche. Früher, ich war lange im Blauen Ring. Dort ist mir auch regelmässig in die Kirche gegangen, gerade bei Leiterinnenaufnahmen. Und allgemein zu meinem Leben oder das, was ich mache, was ich eigentlich nicht jetzt streng nach der Religion richte. Sicher meine Moral oder meine Ethik ist geprägt von der Religion, aber wie gesagt, ich richte mich eigentlich nicht danach. Ja.
Und eine Abschlussfrage, Gesellschaft und Religion, wer soll sich wem anpassen?
Ich würde es eigentlich begrüßen, wenn Kirche einen Schritt würde auf die Gesellschaft zugehen, gerade heutzutage, wo sich wirklich viel geändert hat und wo auch leider, ich sage jetzt mal wirklich leider, junge Leute Kirche nicht mehr so aufsuchen oder auch nicht mehr so die Beziehung eigentlich zu den Kirchen haben, da habe ich das Gefühl, wäre es jetzt wirklich nötig, dass Kirche einen Schritt auf die Gesellschaft zugeht und auch akzeptiert, dass sich etwas verändert hat und je nachdem auch das Evangelium auch ein bisschen nach diesen neuen Situationen ausrichten und sich auch ein bisschen anpassen. Es ist sicher nicht so, dass man es völlig ändern muss, aber dass man einfach ein paar Schritte aufeinander zugeht, das würde ich eigentlich noch begrüßen.
Danke herzlich, Sarah Grütter. Merci vielmals. Georg Schmucki, der pensionierte Pfarrer von der Pfarrerinitiative Schweiz.
Ja, man muss nicht das Evangelium abändern, man muss das Evangelium ernst nehmen. Am nächsten Sonntag, ich habe das Evangelium ein bisschen angeschaut, vom nächsten Sonntag, wo Jesus das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl erzählt und die Gelandner kommen nicht und dann sagt er, geht auf die Gasse, holt alle. Oder wenn ich daran denke, der erste Übernahme, wo Jesus hatte, er isst mit Zöllnern und Sündern. Also Jesus teilt den Tisch nicht mit den Reinen in erster Linie auch, aber wer sagt denn, wer ist rein, sondern er teilt ja gerade sogar am Judas Gitter der erste Bissen beim Abendmahl, sogar am Judas. Und mehr massen uns an, zu urteilen, gerade auch über Geschiedene, urteilen und das sind jede einzelne Geschichte individuell. Wo ist Schuld und bei wem ist Schuld? Noch und einmal. Wo gibt es Reu und Leid? Ich habe 30 Jahre im Gefängnis geschafft, ich habe mit Mehrfachmördern zu tun gehabt und habe aufgrund von der Begleitung mit so Menschen nachher auch Eucharistie geführt und die dürfen an der Eucharistie teilnehmen. Also, gerade vom Evangelium her gibt es eine Weite und eine Offenheit, die Mut machen soll. Kommunion nicht als Belohnung, sondern als Stärke, gerade im schwierigen Suchen in diesen Lebensgeschichten. Und was mich von dort her eben plagt, ist, die Glaubwürdigkeit vom Evangelium wird durch die Haltung, wie sie jetzt bei uns halt sehr pointiert durch die Leitung vom Bistum Chur zum Ausdruck kommt, irgendwo unglaubwürdig. Und das Gottesbild, und das beschäftigt mich im tiefsten, das Gottesbild Jesu wird verdunkelt. Das ist etwas so wunderschön Attraktives, lebensbejahend, lebensfreudbejahend, partnerschaftbejahend, sexualitätbejahend und immer wieder bejahend für Neuanfang aufzubrechen, erlösend, befreiend, und da wird verdunkelt und wird unglaubwürdig. Und das ist etwas, was mich beschäftigt und
also immer beschäftigt hat. Ich hoffe, Pfarrer Schmucki, ich hoffe, Sie lesen auch die Beiträge, die in diesem Zusammenhang jetzt geschrieben worden sind. Es ist wirklich nicht das Bistum Chur, das sich da mit einer Frage beschäftigt oder die da normativ ist, sondern es wird
aber der Hirtenbrief ist vom Bistum Chur.
Das ist ein Vorschlag von Bischof Vitus mit dieser Geste. Es tut mir ein bisschen leid um die Geste, die tut mir jetzt irgendwie so dämonisieren, weil die begegnen mir in anderem Kontext sehr häufig. Ich bin ja Jugendbischof, ich bin viel unterwegs, auch im Ausland, immer wieder bei diesen Eucharistiefeiern gibt es einzelne junge Menschen, die so vorkommen und dann sagen, er bittet, dann weiss ich, die sind irgendwie unterwegs. Sie haben den Grund,
gibt vielleicht, ganz klar vielleicht Menschen, sind sie Konvertiten,
vielleicht suchen sie noch im Glauben und sind noch nicht so weit, aber sie möchten doch den Segen Gottes empfangen. Niemand hat stigmatisiert, das ist völlig normal, unscheinbar und völlig okay. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, die Gäste, die sehr verbreitet ist in den nordischen Ländern überall, wo es ja gerade sehr viele Reformierte hat oder protestantische Konfessionen, ist die Gäste völlig etabliert. Also wir haben jetzt eigentlich Gäste da sehr stigmatisiert und ins Negative gewendet.
Aber es sind vielleicht auch ein bisschen ungünstige Worte, die man gewählt hat, irreguläre Situationen.
Genau, das mag alles sein. Das sind die negative Attachments, die jetzt also wie Virenprogramm an dieser Gäste klemmen und jeder, der doppelklickt, öffnet die Viren und so. Aber die Frage dahinter ist ja die, die jetzt ja auch breit diskutiert wird, wie vertreibt sich die Auffassung von der Unauflöslichkeit von der Ehe mit einer Wiederverheiratung? Wenn sie unauflöslich ist, dann ist es alte Gottesnamen ein Ehebruch, eine zweite Beziehung. Und beides miteinander aufrechtzuerhalten, ist fast ein bisschen wie Quadratur vom Kreis.
Und jetzt aber im Blick auf meine Verwandten mit dem Wort vom Ehebruch, da wehre ich mich für die konkreten Menschen. Sie titulieren sie als Ehebrecherin.
Sie verstehen
etwas. Sie haben das jetzt gesagt.
Nein, ja, und jetzt tun ich es nochmal klarstellen, weil sie mir vorher nicht zugelassen haben. Wir unterscheiden immer das Objektive, das, was objektiv ein Widerspruch ist zum Wort Jesu. Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Das ist ein objektiver Widerspruch. Das ist jetzt eine rein sachliche Bestandesaufnahme. Und die subjektive Geschichte, die entschuldigenden Gründe, die Schwierigkeiten, warum der Mensch in die Situation hineingekommen ist, wie das sich zu Gott verhaltet, wie viel Verantwortung er für die Situation hat oder nicht hat, das weiß Gott allein und darüber tut niemand urteilen. Ich sage niemand, das ist ein schwerer Sünder. Das kann ich gar nicht sagen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nicht einmal mich selber gerecht sprechen. Ich weiß nicht, wie ich mich zu Gott verhalten habe, welche Chancen, dass ich gehabt habe, welche, dass ich nicht genutzt habe, wie ich vor Gott stehe. Sagt da Paulus, ich richte nicht über mich selber. Also die Kirche richtet nicht über den Einzelnen, über seine Biografie und über seine Geschichte, sondern da wird jeder Mensch mal mit seiner Geschichte vor Gott retten. Und Gott ist kein Moralist, sondern er kennt den Mensch und er weiß, was wir für Gebilde sind und warum wir in diese Situation uns rein manövriert haben, eventuell oder nicht. Und das kann Gott beurteilen. Wir können nur nicht eine Praxis etablieren, die offensichtlich im Widerspruch steht zu einem Wort Jesu, wo Jesus völlig klar und zweideutig zum Ausdruck gebracht hat. Und das ist,
darf ich da schnell einen Punkt machen, Herr Eleganti? Darf ich schnell einen Punkt machen? Weil wir möchten da vor allem auch mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen. Und am Telefon ist jetzt Heidi Lappe, wenn es mir recht ist. Guten Abend, Frau Lappe.
Guten Abend.
Wo sind denn, ist Ihr Herz?
Ich habe eine generelle Meinung. Und zwar, ich bin gegen eine leichtfertige Scheidung, aber dort, wo ein Ehepaar sich fast zerfleischt und die Kinder kommen den Krach mit über, ich rede aus eigener Erfahrung, und die Kinder gehen auch darauf, dann ist doch eine Scheidung ehrlicher. 100-mal ehrlicher, wieder um an die Brie zusammen sein und den gleichen tun, das sagt doch alles in allen. Die Kinder leiden am meisten darunter, unter dem Krach der Eltern. Besonders wenn der nicht nur einmal im Monat ist, sondern fast Alltag.
Herr Eleganti, ja, Weihbischof und Jugendbischof von Chur.
Da bin ich ganz einverstanden. Darum gibt es ja auch die Trennung von Tisch und Bett. Und die kann auch angeraten sein. Aber es ist eine Massnahme, um eigentlich Beziehung zu retten, um die Beziehung wieder neue Chancen zu geben. Aber man tut sich mit Trennung von Tisch und Bett, wo es sicher eine Entschärfung gibt von dieser ganzen Psychodynamik in der Familie, von dem Konflikt. Man kommt wieder ein bisschen Abstand über, kann wieder nachdenken. Man hat vielleicht wieder mal ein gutes Telefon an einem Wochenende aus dieser Distanz und aus dem Abstand. Aber man scheidet sich nicht vom Partner, man bleibt in der Verantwortung für den anderen und für die Kinder. Die Kinder behalten einem ja sowieso zusammen. Es gibt in dem Sinn, ich werde nie mehr ledig. Als Kind ist ein unauflösliches Band. Das Kind wird mich immer, und das Kind wird immer den Vater und die Mutter haben und es wird sich immer als die Verbindung anschauen. Also es kann für das Kind schlimm sein, wenn die Eltern sich streiten und da muss man helfen und da muss man Massnahmen ergreifen. Das kann auch eine Trennung sein, aber das ist noch nicht eine Scheidung und die Verabschiedung aus der Verantwortung für den anderen und das Schaffen von neuen Verhältnissen. Aber genauso, und das ist noch wahrscheinlich noch häufiger, ist es eben für das Kind ein Drama, dass so viele Ehen auseinanderbrechen.
Ja, die zweite Ehe bricht leider auseinander in unserer lebendigen Zeit. Pascal Volker, unsere Redaktorin, verfolgt intensiv unsere Online-Diskussion auf srf1.ch.
Genau, und auf dieser Plattform natürlich wird hauptsächlich eben genau die Schlagwörter werden dort diskutiert. Der Begriff irregulär stösst sehr auf, also auch eben das Ausschliessen von der Kommunion. Franziska Schuler aus Brunnen beispielsweise schreibt, Jesus hat mit Sündern gegessen, eine Ehebrecherin vor dem Tod bewahrt, Kranke geheilt und hat Toleranz gelebt. Warum soll also ein Mensch freiwillig in die Kirche gehen und nachher von der Kommunion ausgeschlossen werden?
Und ich wollte an dieser Stelle noch einen weiteren Hörer begrüßen, ist der Werner Haldimann. Guten Abend, Herr Haldimann.
Guten Abend miteinander.
Was ist Ihre Meinung in unserer Diskussion? Die strenge Hand Gottes oder eine weltoffene Kirche?
Ja, es ist ja so, ich muss auch vorausschicken, dass ich sehr viel lese in der Bibel. Und es gibt da so, wie soll ich sagen, es gibt kein gescheites Buch auf der Welt, der Bibel. Da kann man sich gescheit machen, oder? Was, es heißt ja, in der Bibel sagt uns Gott, wer er ist. In der Bibel sagt uns Gott, wer wir sind. Und man muss ein bisschen derjätig sein und ein bisschen eben sich vertiefen in das Buch. Ich hatte einmal einen Leitsatz von früher, während der Schule, haben wir einen deutschen Schriftsteller gesagt, Gott müsste etwas sehr Erbärmliches sein, wenn er sich in einem Menschenkopf begreifen ließe. Und es gibt einfach nichts anderes als unser Lebvater, die Bibel, für das ganze Leben. Oder?
Aber ich möchte Sie schnell fragen, Herr Haldimann, jetzt auf unser Thema bezogen. Ja. Wo wir ja auch darüber reden, soll sich die römisch-katholische Kirche jetzt in unserem Fall, wo wir darüber diskutieren, mit der Gesellschaft mitentwickeln und vielleicht das eine oder andere, wo im Evangelium klar steht, anders auslegen oder anders praktizieren. Das ist ja genau der Punkt, wo unsere beiden Gäste am Tisch nicht gleicher Meinung sind. Was welcher Meinung sind denn Sie?
Darauf gibt es nur eine Antwort. Man muss den letzten Satz in der Offenbarung lesen und das ist der Fall klar.
Wie heisst der letzte Satz?
Ja, dass man an der Bibel nichts abändern darf.
Gut, danke Ihnen herzlich für die klaren Worte, Herr Haldimann. Warten Sie noch schnell, meine Herren. Ich wollte unsere
Religionswissenschaftlerin jetzt an dieser Stelle herzlich begrüßen. Es ist Anna-Katharina Höpflinger. In unserem Land, Frau Höpflinger, leben gut 3 Millionen römisch-katholisch Gläubige und gut etwa 2,5 Millionen evangelisch-reformierte. Und die Studie sagt, dass immer weniger Menschen Entscheidungen nach ihrer Glaubensrichtung fällen. Was hat die Religion in der Gesellschaft aus Ihrer Sicht, wissenschaftlicher Sicht, für eine Bedeutung?
Ja, grüezi miteinander. Vielleicht könnte man es mit einem Markt vergleichen. Also jetzt aus unserer Sicht kann man durchaus, es ist ein bisschen eine Aussicht, von einem Markt von der Religionen reden. Es gibt einen Pluralismus und die einzelnen Personen sind aufgefordert, sich in dem Markt zurechtzufinden. Und sich auch ein bisschen ihre Glauben zusammenzustellen, nach ihren eigenen Vorstellungen, Wünschen, nach ihren Lebensentwürfen. Und da gibt es natürlich dann verschiedene Angebote und auch verschiedene Nachfragen. Und jetzt die Meinungen, die wir hören, sind natürlich zwei mögliche Angebote, wo es scheinbar viel Nachfrage gibt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo gibt es mehr Nachfragen? In welche Richtung soll sich eine Religion eher wenden? Oder kann man sich auch in zwei Richtungen gleichzeitig, wie es jetzt beim Katholizismus zum Beispiel der Fall zu sein?
Was bedeutet es, wenn sich Pfarrer und andere Vereine und Organisationen zusammentun zu der Allianz «Es reicht»? Die Pfarrerinitiative Schweiz gehört auch damit dazu. Es sind 15 im Ganzen, quasi als Gegenpol zu der eher konservativen Haltung vom Bistum Chur, wo mit dem Hirtenbrief Menschen in einer irregulären Situation eben von der Kommunion ausschliessen. Das ist der Anfang unserer Diskussion. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass die Fragen extrem aktuell sind, denke ich. Und es hat auch damit zusammen, was ist die Grundlage für unsere Gesellschaft? Und man hört in der Politik, jetzt in der Religion oft, dass das zum Beispiel die Familie ist. Aber jetzt so aus einer totalen Alien-Perspektive könnte man auch fragen, warum ist es die Familie? Warum ist es nicht zum Beispiel der Handwerker oder die Arbeiterin oder sonst jemand? Und ich denke, das hat sehr viel mit heutigen Erwartungen, Wünschen und Vorstellungen vom Leben zu tun auch. Dass man eben nicht will nur arbeiten, sondern man will die Gemeinschaft in der Familie erleben. Man will weitergehen, die eigenen Werte an Kind und so. Und darum werden die Debatten auch so wichtig. Die Debatte um, was ist die Grundlage der Gesellschaft? Wie können wir die Familie definieren? Wie können wir auch vielleicht die Sexualität integrieren oder ändern? Und da geht es nicht um Deutungshoheiten.
Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, sie hören das Forum «Strenge Hand Gottes» oder «Weltoffene Kirche». Seit dem Montag findet zum Thema Familie und Ehe zu Rom eine Sondersynode statt. Der Papst Franziskus wünscht sich eine offene Diskussion von seinen Kardinälen und Bischöfen näher an der Lebenswelt der Menschen. Und was heisst denn das genau? Und das wollen wir ein Stück weit herausfinden in unserer Diskussion. Auf der einen Seite haben wir das Bistum Chur mit dem Weihbischof und Jugendbischof Marian Eleganti am Tisch. Das Bistum Chur hat in einem Hirtenbrief die geschiedenen, wiederverheirateten Menschen mit der Bezeichnung «irreguläre Situation» bezeichnet. Und all diese Menschen dürfen das Sakrament von der Kommunion nicht empfangen, dafür werden sie gesegnet. Das ist die konservative Seite. Auf der anderen Seite am Tisch bei uns der Georg Schmucki, pensionierter Pfarrer und Seelsorger aus der Ostschweiz und Mitglied von der Pfarrerinitiative Schweiz. Und die Initiative gehört zu der Allianz «Es reicht» und steht für eine zeitgemäße Auslegung vom Evangelium und gegen Diskriminierung von Menschen in der römisch-katholischen Kirche.
Noch einmal, ich stehe nicht für das Bistum Chur in dieser Frage, sondern die Universalkirche haltet fest an der Unauflöslichkeit der Ehe und sieht darum ein Hindernis für den Kommunionempfang, weil es hat die Kommunion ist ja die Verbindung mit Jesus. Das heisst, wenn ich die Verbindung mit ihm will, muss ich mich an seine Worte halten. Wenn er sagt, wenn du nicht verzeihst und ein anderer etwas gegen dich hat und du im Streit bist, dann lass deine Gabe am Altar, gang zuerst dich versöhnen und dann komm zum Altar. Das heisst, Kommunion ist nicht einfach ein Ritus. Ich muss innerlich sein Wort realisieren und zuerst verzeihen und dann kann ich zu ihm gehen und ihn empfangen. Aber ich kann nicht ein Leben im Widerspruch zu seinem Wort und zu seinem Willen führen und gleichzeitig Verbindung mit ihm suchen. Das ist dann irgendwo ein Widerspruch, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Wie jetzt zum Beispiel in dieser Frage, habe ich wirklich verzeiht oder bin ich unversöhnt und gehe zur Kommunion? Das ist auch ein Widerspruch. Wenn es eben der Fall ist, in der Ehegericht gibt es immer einen sogenannten Bandverteidiger. Das heisst, einer, der das Eheband verteidigt, der zwischen denen besteht. Und das ist auch gut so. Und wenn es, also das Band, zerrissen wird von den Partnern oder von einem von diesen Partnern, manchmal sogar gegen den Willen vom anderen, dann darf man das nicht einfach jetzt banalisieren und sagen, ja, da muss jetzt noch ein bisschen Zeit drüber schaffen und nachher stimmt das dann auch wieder zu Gott. Weil Gott ist auch wahrhaftig, er ist auch gerecht. Die Liebe muss wahr sein. Ich kann doch auch kein Kind erziehen ohne Wahrhaftigkeit. Und das ist ein falscher Gegensatz, die strenge Hand Gottes gegen eine offene Kirche. Das ist ein völliger Blödsinn im Grunde genommen. Wer heisst jetzt, kann irgendeiner da für Gott stehen? Also die Kirche leitet das Evangelium aus und das werden wir jetzt dann sehen.
Aber die Auslegung der Eleganten sieht man je nachdem, ob sie argumentieren oder ob der Herr Schmucki argumentiert, wo beide zu der römisch-katholischen Kirche gehören, wo anders rauskommt. Ja, der Konflikt ist da auf dem Tisch.
Wir haben einen anderen Zugang.
Zum Heiligen Schrift und zur Bibel und zum Beispiel Jesu und seiner Lebenspraxis. Nein, da Schmucki, unterscheiden wir uns werden, ganz massiv.
Sie werden noch staunen, wenn ich frage mich, was sie denn mit den Ergebnissen dieser Bischofssynode machen.
Freut mich,
denn die werden an der Unauflöslichkeit der Ehe festhalten. Das kann ich Ihnen jetzt schon prophezeien. Was machen Sie denn? Dann ist Ihre subjektive Auslegung das Wort Gottes sozusagen. Also,
Entschuldigung, hat die evangelische Kirche, hat die orthodoxe Kirche, die in diesen Fragen ein bisschen andere Positionen vertreten?
Auch das wird dort sehr klar bedacht, ob man den Weg einschliessen kann oder nicht. Und ich sage Ihnen schon jetzt, Sie werden den nicht einschliessen.
Sie bitte nicht gleichzeitig sagen, damit wir Sie verstehen.
Ich muss einfach ganz klar sagen, da tut unsere Kirche, die ich sehr liebe, ich bin mit Überzeugung, katholische Pfarrer.
Ich auch,
also,
ich auch, Herr Pfarrer.
Das, ja. und das, ich blicke jetzt einfach auch noch ein bisschen auf unsere evangelischen Mitchristen und auch gerade im Blick auf das Wort Jesu.
Sie,
und die
Luther
nehmen das Wort Jesu.
Die haben eine ganz andere Auffassung von Ehe gehabt.
Aber die kennen sagt, das Wort Jesu sehr genau
der
auch.
Luther, also, aber der Luther sagt, Ehe ist ein weltliches Ding. Er ist da wirklich.
Das ist einer von diesen Schlagworten.
Ja, das hat er gesagt. Ja. Das hat er gesagt.
Aber er kennt und die Bibel sehr
für
gut.
Für ihn ist das kein Sakrament. Für den Luther das ist Ehe kein Sakrament. Das ist ein enormer Unterschied.
Und die Orthodoxen auch nicht. Und die irren doch, alle nach ihrer Auffassung. Irren die alle, weil die haben gerade in diesen Fragen noch eine andere Praxis.
Ja, und
nur einfach
Sie,
als Nebenbemerkung.
Kennen Sie die Geschichte? Das kommt aus dem zivilen Recht. Dass der Kaiser hat die Scheidungsgründe vom römischen Recht eingeführt in der orthodoxen Hemisphäre. Und das ist noch eine sehr komplex, die Situation dort und auch die Praxis.
Aber für die gilt das Wort Jesu auch.
Sie haben auch ihre Mühe, auf der einen Seite zu sagen, ja, die Ehe ist unauflöslich, auf der anderen Seite kann einer zwei, dreimal heiraten. Was heisst denn da noch unauflöslich?
Ich möchte also schnell unsere Redaktorin Pascal Volke, die die Online-Diskussion verfolgt, ins Spiel bringen.
Noch ein interessanter Kommentar von Armin Murpf aus dem luzernischen Schachen. Er sagt, warum hat wohl der Jesus damals den Ehebruch verurteilt? Nämlich damals hat die Frau ja zu dieser Zeit auch kein Recht gehabt. Jesus hat die Schwachen geschützt. Heute haben eben die Frauen das gleiche Recht und haben auch Perspektiven nach einer Scheidung. Darum sei das alles ein bisschen irrelevant.
Aber Jesus sagt es eben gerade anders. Er sagt, wenn eine Frau ihren Mann entlässt, also es ist gar nicht so, dass sie nur sein Opfer ist. Er sagt, sie beide Richtigen. Wenn ein Mann seine Frau verstößt, bricht er die Ehe und einen neuen Partner nimmt. Und wenn eine Frau ihren Mann verstößt, also ist das anscheinend auch noch dazu mal in beide Richtungen eine Option gsi, wo Jesus vor Augen hatte.
Herr Schmucki. Auf den Blick auf römische Synode, ich hoffe einfach, dass die Freude am Evangelium, wo der Bischof von Rom, Papst Franziskus, ausstrahlt und auch in seinem Lehrschreiben darlegt, dass etwas von dieser Freude am Leben und die Nähe zu den Menschen und die Beziehungen, die er pflegt, das Oberste und Letzte zu sagen hat, die Nähe und Beziehungen. Und von dort her ist es sehr jesuanisch. Und etwas von dem, was immer auch entschieden wird, und das wird erst in einem Jahr dann abgeschlossen und so weiter, ist mal eine erste Phase. Und wenn, das hoffe ich auch, etwas von dem komme ich über. Und in dieser dogmatisch Strenge, wie es jetzt zum Beispiel in der Kirchenzeitung letztes Mal, vorletzte, der Bischof Vitus wieder dargestellt hat, als Erwiderung auf Frau Professor Faber, Professorin von Chur, und auf den Herrn Generalvikar Annend, hat er reagiert. Und ich bin ich halt auch ein Leser der Kirchenzeitung. Und was macht er dort mit einer absoluten Menschen, Fremde urteilen, wer ist würdig und ist nicht würdig.
Also, voilà, fertig. Ich möchte einen weiteren Hörer zu uns in die Sendung einladen. Das ist der Paul Wüttrich. Guten Abend, Herr Wüttrich.
Guten Abend miteinander.
Ja, wo schlägt Ihr Herz?
Erstens möchte ich sagen, Sie würde die Bischofskonferenz in Rom Zölibat diskutieren.
Synode meinen Sie, die jetzt läuft? Sondersynode.
Ja, das wäre der erste Anfang. Der Jünger oder Apostel Petrus war ja auch geraten. Wir hören ja das, dass Jesus in das Haus ist. Und die Schwiegermutter war krank gewesen. Und das würde viele Probleme in der katholischen Kirche lösen, indem die gibt es auch keine Priesterkinder mehr. Oder eben, dass sie Jugendlichen vergehen, weil sie doch ihre Sexualität nicht im Zaum halten können. Und ich finde, dass auch viel zu wenig über Kenntnis ist, was das Wort Gottes sieht. Im Römer 7 steht zum Beispiel, solange ein Mann lebt, ist die Frau entbunden. Und wenn er gestorben ist, kann sie heiraten, wenn sie will. Aber heute ist es so, mit den Freiheiten, mit Bill und Wesen und alles, und die Frauen machen Seitensprünge. Ich habe im katholischen Gebirgsgebiet gesehen, dass aber für, meistens dort Frauen so richtig auf Männer suchen sind.
Also bei jeder Frau, die einen Seitensprung macht, spielt dann auch ein Mann noch eine Rolle, die dann vielleicht nicht unbedingt Single ist, sondern auch in einer bunten Beziehung. Würde ich ja Ihnen jetzt da entgegnen.
Aber das Ganze, was jetzt da einfach durchgedrückt wird, finde ich, ist ein Widerspruch zum Evangelium. Es ist schon erwähnt worden, die Ehebrecherin, die sie wollen steinigen, hat Jesus letztlich gesagt, wer ohne Sünde ist, soll der erste Stein auf sie werfen. Und Paulo, in den Briefen lesen wir auch ganz klar, wenn Ehescheidung ist möglich, wenn Hurerei da ist, wenn die Frau einfach ausbricht oder so.
Also ich tue mir jetzt fest auf die Frau fokussieren, Herr Wüttrich. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie angerufen haben. Merci vielmals. Also das kann ich jetzt so nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Bei jeder Frau ist auch ein Mann dahinter. Und das sind jetzt wirklich ganz veraltete Bilder, die Herr Wüttrich da gebracht hat. Trotzdem herzlichen Dank natürlich, dass Sie angerufen haben. Er hat noch das Stichwort Zölibat ins Spiel gebracht und Sexualität. Ja, Georg Schmucki, warten Sie schnell, Herr Elegant. Georg Schmucki, pensionierter Pfarrer von der Pfarrerinitiative Schweiz. Ein Thema.
Das ist für mich ein Thema. Ich bin seit 12 Jahren Mitglied von der Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe im Bistum St. Gallen und habe früher im Gefängnis gearbeitet und habe dort mit Sexualdelinquenten zu tun gehabt. Verheirateten und ledigen, gescheiden und dummen, Akademiker und einfache Leute, Familienväter und alles Mögliche. Also einfach das auf Zölibat zu reduzieren, die sexueller Übergriff und sexueller Missbrauch und Pädokriminalität, das ist für mich zu einfach. Es ist ein komplexer, die Zusammenhänge, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht der Ort, um da das auszubreiten. Aber
eine
mit dem Sendung, würde ich kein einzelnen von diesen Delinquenten, wo Seelsorger, Seelsorgerin oder Pfarrer, Priester ist, irgendwo in Schutz nehmen mit dem. Absolut. Jeder Übergriff, jeder Missbrauch, jedes Opfer ist zu viel. Das ist klar, aber man kann es nicht auch auf den Zölibat reduzieren. Über das könnte man auch diskutieren und so weiter.
Ich würde gerne in den nächsten paar Minuten über die Bedeutung der Religion und der römisch-katholischen Kirche noch reden. Marianne Eleganti, Weihbischof, Jugendbischof vom Bistum Chur. Viele Menschen wissen nicht mehr viel über das Evangelium. Studien sagen das aus oder über die römisch-katholische Kirchenlehre. Was ist der Grund aus Ihrer Sicht?
Das ist eben das Problem. Doch reden alle mit, aber Sie sind noch nicht oft zum wirklichen Wesen von der Sache vorgestoßen. Warum Kirche die oder jene Position vertritt? Und das ist ja auch ein Ergebnis von der Umfrage, dass die Vermittlung einfach nicht mehr funktioniert. Das hängt mit dem Religionsunterricht zusammen, mit vielen Faktoren. Auch mit den Eltern, die zum Teil eben auch ihre Kinder nicht mehr können, so in Glauben hineinführen, weil sie selber sehr distanziert sind oder sich sehr wenig damit auseinandergesetzt haben und so. Und da ziehen wir uns gegenseitig ab, natürlich im Glaubenswissen und im Verständnis.
Wie muss man es machen, dass man einen jungen Menschen an den Glauben heranführt?
Ja, da gibt's, ich finde, man muss vor allem authentisch das irgendwie vorlesen. Man hat Ausstrahlung, wenn man echt ist, wenn man wirklich ein Mann Gottes ist oder eine Frau Gottes ist, dann hat man Ausstrahlung. Und das zieht an, man kommt ins Gespräch und so weiter. Gerade die Jungen merken sehr wohl, ob das Leben dahinter ist und ob, ob der wirklich etwas zu sagen hat oder ob der nur fromme Worte macht oder nur theologische Sachen.
Da sind Sie sich jetzt ausnahmsweise mal einig.
Ja, auch vorher. Marianne
Eleganti und Georg Schmucki.
Ich sage ja schon lange, das ist eine falsche...
Es ist nur im letzten Teil.
Es ist eine falsche Stilisierung, dass man mich jetzt da gerne da in die andere Ecke hineindrängt.
Es drängt Sie niemand in die Ecke.
Ja, klar, die Sendung ist so aufgebaut, dass ich die Rolle so quasi fast notgezwungen muss auf mich nehmen. Obwohl da sehr viele, weltweit sehr viele Bischöfe, die keine Extremisten sind, sondern ernsthaft eben über das nachdenken. Auch Johannes Paul II. Hat 30 Jahre lang über Ehe, Familie reflektiert, hat wunderbare Sachen, auch Bücher geschrieben zu dem
Thema. Das können ja nicht alle Menschen machen, so intensiv wie sie sich mit Religion und dem Glauben auseinandersetzen. Aber
trotzdem.
Ja, aber die anderen dürfen die nicht mitreden, wenn sie es nicht wissen.
Natürlich, aber nur zum Sagen, warum eben die Positionen da sind von der Kirche. Es ist reflektiert und es hat seine Gründe. Und vor allem, wie gesagt, es richtet sich nach dem Wort Jesu. Und das ist halt immer die oberste
Norm. Also, mich freut es eigentlich, wie Sie sich immer wieder distanzieren vom Bischof Vitus und gehen auf die nächste höhere
Ebene. Nein,
Sie gehen auf die nächste höhere Ebene auf einen regionalen Konflikt.
Und das hat in dieser Frage absolut... Wir reden heute von der Weltkirche, von Tausenden, von Gläubigen, von Eheleuten, von gescheiterten Ehen, von wiederverheirateten Geschieden. Das Problem ist universal kirchlich und es wird auf dieser Ebene genauso diskutiert wie da am Tisch und das ist einfach absurd, jetzt das da alles...
Sie finden unsere Sendung absurd?
Nein, sich so einzuschiessen auf den Bischof Vitus und die Sachen so regionalisieren zu einem regionalen Konflikt, was es überhaupt nicht ist, es geht um viel mehr.
Ich wollte die Bedeutung von der Religion in unserer Gesellschaft und vielleicht der römisch-katholischen Kirche trotzdem nochmal einen Moment lang in der Diskussion lassen. Man hat gehört oder man weiss, immer weniger Menschen tun Entscheidungen fällen aufgrund von ihrer Glaubensrichtung. Bei uns am Tisch ist auch Anna-Katharina Höpflinger, Religionswissenschaftlerin von der Universität Zürich. Sie machen ja eine interessante Beobachtung in der Werbung und im Kino, wenn es um Religion und Glauben geht.
Ja, da kann ich eigentlich direkt antworten auf Sie, Herr Weihbischof Marianne, weil ich glaube nicht, also oder unsere Studien zeigen, dass die Leute, gerade die jungen Leute, nicht weniger wissen, sondern andere Arten von Wissen sind vielleicht wichtig geworden. Und es ist nicht mehr eine Art dogmatisches Wissen oder eben, man liest vielleicht nicht mehr so die Bibel, aber man weiss sehr viel gerade über christliche Religionen aus Werbungen, aus Hollywood-Filmen, auch aus Romanen, die extrem populär sind und eine Art von Normen, Wert und gerade auch sehr christliche Werte übermittelnd.
Ja, okay. Also ich habe das Glaubenswissen angesprochen. Ich habe nicht gesagt, unsere Jugendlichen sind ignorant. Sie haben eine viel höhere Bildung, als man noch vor vielen Jahrzehnten hat. Im Durchschnitt schon die Primarschüler und so reden schon in Fragen mit. Also das ist ja unbestritten. Aber das, was sie eben oft aus den Medien wissen, ist auch sehr weit Desinformation. Und eben nicht das wirklich historisches Wissen. Bei diesen vielen Reizthemen, Verhältnis von Glauben und Wissenschaft, Galileo Galilei und. Da weiss man Dan Brown und Da Vinci Code und so, wo Luther historische Dummheiten drin vorkommen und Unmöglichkeiten.
Das heisst, ihnen passt das nicht?
Nein, das
auch
ist
wenn religiöse Themen oder...
Ja,
so okay, behandelt werden oder die Gesellschaft
reingeht. Ich habe nichts dagegen, dass man religiöse Themen verhandelt, aber nicht in einer Form von einer Desinformation. Dass dann die Leute, junge Menschen, nicht mehr wissen, als, was im Da Vinci Code gezeigt wird, was ja eigentlich einfach auch aufgepeppt ist und was mit dem Leonardo da Vinci herzlich wenig zu tun hat.
Darf ich den Robert Nünlicht aus SRF 1 hören noch begrüßen in unserer Sendung? Guten Abend, Herr Nünlicht.
Grüezi wohl. Ich will noch etwas sagen zu den verschiedenen Leuten, oder? Ich finde, den verschiedenen Leuten sollte man vergeben. Gott vergibt auch. Und wir sollten sie nicht bloßstellen, dass man ihnen eine Kommunion verweigert. Das Gleiche finde ich auch, wenn einmal ein ökumenischer Gottesdienst ist, sehe ich nicht ein, warum zum Beispiel die Reformierten nicht, wenn sie am Gottesdienst teilnehmen, warum man das verweigert. Und auch wegen der Weltoffenheit. Ich finde, die Kirche sollte sich der Welt mehr öffnen und nicht umgekehrt die Welt der Kirche quasi immer gleich anpassen, sondern umgekehrt. Viele sollten sich die Gegebenheiten öffnen. Und auch zum Beispiel Frauen. Ich habe zum Beispiel eine Tochter, vielleicht sollte ich auch Theologie studieren. Und warum kann zum Beispiel eine Frau nicht die gleiche Karrieremöglichkeit haben, also die gleiche Möglichkeit in der Kirche wie ein Mann? Das verstehe ich nicht ganz. Und darum bin ich eher für die weltoffene Kirche.
Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie angerufen haben. Merci vielmals, Herr Nünlicht. Darf ich Sie bitten, meine Herren, um eine kurze Antwort mit dem Blick auf die Uhr. Georg Schmucki, wie interpretieren Sie den Papst Franziskus, der seinen Bischöfen und Kardinälen an der aktuellen Sondersynode zu Rom gesagt hat, sie sollen offen und nahe an der Lebensrealität der Menschen diskutieren?
Ich finde das genau eine Haltung, die mir gefällt, weil gerade hier drin zeigt, dass er sowohl die dogmatische Tradition unserer Kirche sicher ernst nimmt, aber auch die Realität, wo unsere Menschen drin leben, sehr ernst nimmt und auch sowohl mit einem Ohr in unsere Tradition und in die Offenbarung hineinhört, aber auch mit dem anderen Ohr in die Lebenswirklichkeit. Das gefällt mir ausgezeichnet und ich hoffe und wünsche mir auch, dass die hier in Rom diese schwierigen Aufgabe sich stellen, auf dahin Weg zeigen. Und ich glaube halt auch nicht, und da glaube ich mich auch wieder ein bisschen teilen mit dem Herrn Eleganti, es gibt nicht einfach die eine Lösung für die ganze Welt.
Marian Eleganti, Weih- und Jugendbischof vom Bistum Chur. Was erwartet Sie? Kurz bitte.
Ich erwarte Klarheit. Klarheit. Und wir sollen nicht die Menschennähe und die Freundlichkeit vom Papst, wo immer zuerst einmal vom Mensch ausgeht, in seinem Denken ausspielen, gegen das Wort Jesu, gegen die Wahrheit, die Jesus über die Ehe gesagt hat. Dass da Gott als Dritter im Bund ist. Und das wird auch der Papst nicht gegeneinander ausspielen. Sie werden es sehen.
Und wir werden es erleben und werden es erfahren. Anna-Katharina Höpfringer, wie beurteilen Sie das Tempo von der Veränderung, von der vielleicht Modernisierung von der römisch-katholischen Kirche?
Also es wird sicher schneller, aber man muss auch sagen, dass gerade die römisch-katholische Kirche von Anfang an relativ sich anpassungsfähig gezeigt hat. Also zum Beispiel war die römisch-katholische Kirche eine der ersten, die auch Film gefördert hat und neue Medien genutzt hat. Also von dem her, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Strenge Hand Gottes oder weltoffene Kirche. Ich hoffe, wir haben Sie daheim zum Denken und Diskutieren angeregt. Die Antwort findet natürlich jeder von Ihnen selber. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Ihnen drei am Tisch. Ganz herzlichen Dank fürs engagierte Dabeisein.
Der Thomas Scherer hat mit dem Weih- und Jugendbischof Marian Eleganti vom Bistum Chur geredet, mit dem Georg Schmucki, pensionierter Pfarrer aus der Ostschweiz und Mitglied von der Pfarrei Initiative Schweiz, und mit der Anna-Katharina Höpflinger, Religionswissenschaftlerin von der Universität Zürich. Die Sendung, das Forum, können Sie nachhören im Internet auf srf1.ch.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.